Ja, guten Morgen. Das Thema vom heutigen Gottesdienst lautet: Und wenn die Tür zu ist. Als kleinen Einstieg möchten wir jetzt erstmal ein Video dazu sehen. Schlimm, oder? Wenn die Tür vor einem zugeht, man nicht mehr mit in den Zug kommt. Aber ich erinnere mich gerne an andere Sachen, wenn die Tür zugeht. Wie ihr wisst, wir haben eine große Familie und wenn man in den Urlaub fährt, bis man alles gepackt hat, Koffer zu, dann am Flughafen angekommen ist, eingecheckt hat, Sicherheitskontrolle. Und dann kommt der Moment, in dem man im Flugzeug sitzt, Plätze gefunden, Handgepäck verstaut und dann heißt es Boarding completed. Man weiß, die Tür geht zu und im nächsten Moment rollen wir aufs Startfeld und ab geht's in den Urlaub. Das sind schöne Momente, wenn dann die Tür zugeht. Und mit beiden Aspekten wollen wir uns jetzt im Näheren beschäftigen.
Ja, geschlossene Türen, darum geht es auch in dem Predigttext des heutigen Sonntags. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen und schauen, was Jesus dazu zu sagen hat. Es geht heute um Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dieser Text schließt nahtlos an die beiden Texte der vorangegangenen Sonntage. Das heißt, es geht im gleichen Kontext darum, dass Jesus spricht über das Ende der Welt und über sein Wiederkommen als Herr. Ihr könnt gerne in euren Bibeln mitlesen oder auch hier, wo es gleich angezeigt wird, an der Wand. Ich lese aus Matthäus Kapitel 25. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen! Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ist das nicht eine ganz überraschende Seite von Jesus? Eine krasse Ansage im Sinne von kompromisslos. Wie kann er sagen, die Tür wird irgendwann zu sein und selbst auf hartnäckiges Klopfen hin nicht mehr geöffnet werden? Widerspricht das nicht seiner sonstigen Einladung, seinem Ruf zur Umkehr und den Predigten, wo er sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden? Für mich ist das nur die Konsequenz daraus, dass Gott uns Menschen ernst nimmt. Und im Grunde die logische Folge aus diesem unablässigen Verben, aus dieser schier endlosen Geduld. Gerade weil Jesus uns so unendlich liebt, sehnt er sich danach, mit denen, die zu ihm gehören, das große Fest zu feiern. Und wenn das beginnt, das große Fest, dann ist die Tür eben zu für diejenigen, die nicht zu ihm gehören. Zu spät. Hier wird die Entscheidung des Menschen ernst genommen. Jesus lädt ein, aber er zwingt uns nicht. An dieser Stelle gibt es keinen Graubereich, Da gibt es kein sowohl als auch, da gibt es nur ein Entweder-Oder. An dieser Stelle zählt nur noch Ja oder Nein. Und dass Jesus uns das so unmissverständlich sagt, das so ankündigt, das entspringt gerade seiner unendlichen Liebe zu uns. Er möchte nicht, dass jemand zurückbleibt. Er möchte nicht, dass uns das trifft. Deswegen kündigt er das an, dass eines Tages ein zu spät kommt. Das ist keine Strafandrohung, keine Gerichtsdrohung. Über Gericht spricht er an anderer Stelle. Hier geht es tatsächlich um sein Werben. Das ist Bestandteil seines Liebeswerbens, seines Rufes in die Nachfolge. Er will, dass möglichst viele bei diesem großen Fest dabei sind. Und deswegen sollen wir vorbereitet sein. Es geht darum, bereit zu sein. Weil wir nicht wissen, wann es soweit ist, sollen wir uns heute diese Frage stellen. Aber was bedeutet das denn konkret, bereit sein? Wie können wir vorbereitet sein? Wie können wir sicher sein, dass wir auf die richtige Seite der Tür kommen? Lasst uns dazu nochmal in den Text hineinschauen, wie Jesus das bildlich darstellt, was uns das zu sagen hat. Wenn wir jetzt nochmal in den Text reinschauen, sehen wir, das ist eine Erzählung, die ist der Alltagserfahrung der Menschen entnommen, der Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Das war für sie etwas ganz Normales, deutlich mehr als für uns. Für sie war das ohne Probleme zu verstehen. Eine Hochzeit wurde aufgrund der großen Hitze dort in Israel am Abend gefeiert. Und der übliche Ablauf bestand darin, dass der Bräutigam mit seinen Begleitern zum Haus der Brauteltern kam und dort seine Braut abgeholt hat. Den Brautjungfern kam dabei eine wichtige Aufgabe zu. Sie sollten den Bräutigam erwarten, sollten ihm zur Begrüßung entgegengehen und sollten dann die Braut mit ihren Angehörigen begleiten, wenn der Bräutigam sie in sein Haus zur großen Feier gebracht hat. Das konnte durchaus mal spät abends stattfinden, wenn es schon dunkel war, deswegen waren Lampen so wichtig. Und wenn dann der Ort der Feier erreicht war und das große Fest begann, dann hat man natürlich zum Schutz vor Dieben und anderen ungebetenen Gästen die Türen verschlossen. Soweit also der normale Ablauf, der jedem einleuchtet. Wenn wir in die Erzählung reinschauen, haben wir es hier mit 10 Brautjungfern zu tun. Im Text gleich auf die Unterschiede zwischen ihnen hingewiesen, aber der unbedarfte Beobachter, der oberflächliche Zuschauer der Szene, der hätte wahrscheinlich gar keine großen Unterschiede festgestellt. Alle 10 haben sich zusammen bereit gemacht und sind zusammen losgelaufen. Alle 10 hatten Lampen dabei für den Fall, dass es dunkel wird. Und ob der langen Warterei sind alle 10 eingeschlafen. Da gab es keinen Unterschied. Und an der Stelle übt Jesus auch keine Kritik. Da kommt kein Tadel für das Einschlafen. Der springende Punkt ist der Moment, als der Bräutigam kommt und alle erwachen vom Schlaf. Jetzt zeigt sich ganz deutlich, was der Unterschied ist. 5 der Brautjungfern hatten sich vorbereitet. Sie waren bereit. Sie hatten für diesen Moment Reserveöl dabei, um ihre Lampen am Brennen zu halten, um ihre Aufgabe zu erfüllen, um mit dem Bräutigam zum großen Fest zu gehen. Die anderen 5 waren genauso begeistert losgelaufen, hatten sich auf den Weg gemacht, aber ganz offenbar an das Naheliegende nicht gedacht. Sie zeigen damit im Nachhinein, dass sie nicht mit ganzem Herzen und voller Hingabe bei der Sache waren. Sie waren nicht bereit und deswegen sind sie auch nicht dabei, als das Fest beginnt. Was bedeutet das nun, diese Vorbereitung, das Bereitsein für die Zuhörer damals, für uns heute? Wie können wir bereit sein? Die gute Nachricht ist, wir müssen keine Leistung bringen. Darum geht es nicht. Es gibt keine große Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Wir müssen eigentlich gar nichts tun. Denn Jesus hat schon alles getan. Er hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Er hat Vergebung erlangt, stellvertretend für uns, für unsere Abkehr von Gott. Hat damit bewirkt, dass wir von Gott gerecht gesprochen werden und dass die Trennung von Gott aufgehoben ist. Er ist auferstanden und uns vorausgegangen ins ewige Leben, das auch auf uns wartet. Unser Part ist eine Entscheidung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Darauf kommt es an. Gott zwingt uns nicht. Er zwingt uns noch nicht mal seine Erlösung auf. Jeder muss für sich persönlich eine Entscheidung treffen. Jeder muss sich bewusst werden, dass er und jeder muss persönlich das Opfer Jesu für sich in Anspruch nehmen. Jeder muss im Glauben einen Schritt auf Jesus zumachen, sich in seine Arme fallen lassen. Geht es wieder? Dankeschön. Jeder muss sich in Jesu Arme fallen lassen und ihn persönlich als Herrn seines Lebens anerkennen. Dann gehört er ihm, dann gehört er zu Jesus, dann ist er bereit, dann wird er auch mit ihm zum großen Fest gehen. Das klingt jetzt so einfach, so selbstverständlich, so banal möchte man fast sagen. Aber es ist entscheidend. Es reicht nicht, jahrelang regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, unsere schönen Lieder mitzusingen, vielleicht in der Gemeinde mitzuarbeiten und Jesus zu bewundern als großen Sozialreformer oder Religionsphilosophen. Er will Herr sein. Er will dein Herr sein. Und das passiert nicht automatisch. Zum Beispiel, wenn du 24 Mal hintereinander im Gottesdienst warst. Oder wenn deine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Christen waren. Oder wenn du dich regelmäßig mit Christen triffst. Es geht um diese persönliche Entscheidung, die du treffen musst. Wie viele Menschen sind heute Morgen hier oder am Livestream mit uns verbunden, die all das wissen, aber vor dieser letzten Entscheidung noch zögern? Vielleicht sagst du dir, es ist doch noch so viel Zeit. Erstmal die Schule fertig machen, die Ausbildung, das Studium, das Leben kennenlernen, einen Partner finden und feststellen, ob der sich auch für die Kirche interessiert. Kinder großziehen, im Beruf Gas geben, Erfolg haben, das Leben genießen. Dann ist noch genug Zeit, um die letzten Dinge zu ordnen. Wenn du das denkst, dann sagt Jesus zu dir, pass auf, sei nicht töricht. Verpass nicht deine Chance. Du weißt gar nicht, wie viel Zeit dir bleibt. Und damit will er uns nicht Angst machen, das ist keine Drohung. Damit möchte ich niemandem Angst machen. Es ist Teil des Liebeswerbens Jesu. Es ist seine Einladung an dich. Und es geht um deine Reaktion auf dieses Liebeswerben. Auf diese Einladung. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Und ich möchte das aufnehmen und möchte dir zurufen, wenn du jetzt den Eindruck hast, das gilt dir, Gott spricht gerade zu dir und er möchte von dir eine Entscheidung, dann schieb das nicht weg. Dann wende dich davon nicht ab, sondern dann mach diesen entscheidenden Schritt auf Jesus zu. Er steht vor dir mit offenen Armen und möchte dich an sein Herz drücken. Was hindert dich noch? Worauf wartest du? Was könnte wichtiger sein? Wie kann das ganz praktisch aussehen? Das kann eine ganz persönlich private, intime Sache zwischen dir und Jesus sein. Ein Zwiegespräch, wo du ihm sagst, dass du verstanden hast, dass du Erlösung und Vergebung brauchst, dass er schon alles bewirkt hat, schon alles getan hat, dass du das für dich persönlich in Anspruch nimmst und dass er dein Herr sein darf. Dieses Gebet kannst du direkt jetzt an deinem Platz sprechen. Das kannst du später im Lobpreis tun. Das kannst du heute Nachmittag zu Hause in deinem Wohnzimmer tun oder im Bett. Aber ich gebe dir den Rat, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann teile sie, dann sprich darüber mit jemandem, der dir wichtig ist. Denn eine innere Wahrheit, ein inneres Geschehen, das man ausspricht, das entfaltet eine ganz andere, viel stärkere Realität. Und du gewinnst einen Zeugen dabei für den Moment, wo Angriffe dir versuchen, die Gewissheit deiner Erlösung zu rauben. Vielleicht möchtest du auch gleich mit einem anderen zu Jesus gehen. Vielleicht hast du noch Fragen, vielleicht brauchst du Hilfe auf dem Weg. Dann such dir einen Menschen deines Vertrauens, der mit Jesus unterwegs ist. Oder komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne, zu mir, zu Annette, zu einem Ältesten der Gemeinde oder einem anderen Mitarbeiter. Sprich uns an. Und das geht übrigens nicht nur hier im Raum, das geht auch telefonisch. Nur eines möchte ich betonen, wenn du heute Gottes Stimme hörst, dann lass diese Chance nicht vorbeigehen. Wenn du sein Klopfen an der Tür hörst, dann wende dich nicht ab, sondern öffne diese Tür, damit du nicht eines Tages vergeblich an seine Tür klopfst.
Armin hat uns eben die Situation der törichten Brautjungfern erläutert. Ich möchte jetzt die andere Sichtweise einnehmen und über die klugen Brautjungfern sprechen. Auch bei ihnen geht die Tür zu, aber sie sind drin, sie dürfen mitfeiern. Jesus möchte, dass wir wie die klugen Brautjungfern sind, dass wir vorbereitet sind, wenn er kommt. Doch was bedeutet es konkret, klug zu sein? Ich meine, wir brauchen heutzutage kein Öl mehr für unsere Lampen, die Hochzeitsbräuche sind anders. Was will uns also das Gleichnis sagen, wenn wir schon lange diese Entscheidung getroffen haben, dass Jesus unser Herr im Leben sein soll? Im griechischen Urtext dieser Bibelstelle steht das Wort Phronimos, das mit weise übersetzt werden kann. Und was bedeutet weise zu sein? Was bedeutet Weisheit? Ich habe Wikipedia gefragt und dazu diese Definition gefunden. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also ich hätte es wahrscheinlich etwas kürzer ausgedrückt und gesagt, das ist jemand, der den Durchblick hat und weiß, wann er was zu tun hat. Oder in neuerem Deutsch jemand, der es gescheckt hat. Wenn man sich diese Definition durch den Kopf gehen lässt, sich jemanden vorstellt, der weiß, wie er Probleme und Herausforderungen behandelt, der die sinnvollste Handlungsweise identifizieren kann, herausfinden kann, dann entsteht ein Bild im Kopf. Und bei mir, ich denke dann an einen lebensweisen, etwas älteren Mann, der ein erfolgreiches Leben geführt hat, so wie vielleicht dieser Mann auf dem Bild. Aber Moment, das Gleichnis spricht nicht von alten Leuten, spricht nicht von Lebensweisheit, sondern hier wird von Brautjungfern gesprochen, also das heißt wirklich junge Leute. Jesus spricht in dem Gleichnis von Frauen, wobei ich denke, das Beispiel Frauen ist nur dem Gleichnis an sich geschuldet. Jesus wollte nicht aussagen, dass es nur bei Frauen 50% weise, kluge gibt. Also da fordert uns das Gleichnis gleich heraus, nachzudenken, was für ein Bild von Weisheit hat denn die Bibel? Vielleicht sollten wir uns erstmal unser eigenes Bild zurechtrücken und uns weise Leute, so wie die beiden, auf dem nächsten Bild vorstellen. Weise junge Menschen. Aber die Frage ist, was ist denn biblische Weisheit? Die Bibel benutzt einen ganz anderen Ansatz. Da geht es nicht um Verständnis, sondern es geht darum, dass ich als Mensch meinen Charakter, meine Lebensführung weise mache. In Jakobus 3, Vers 17 steht, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Also ist die biblische Weisheit nichts, was für mich selbst ist. Sie ist nichts, was ich für meinen eigenen Vorteil einsetze, sondern sie hat Auswirkungen auf meine Lebensführung. Konkret auf meine Lebensführung, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Dass ich freundlich bin, dass ich bereit bin, Kritik anzunehmen, dass ich voll Erbarmen bin für meinen Nächsten. Ziemlich hohe Ansprüche, die die Bibel mit der biblischen Weisheit einherbringt. Das Tolle ist, dass ich diese biblische Weisheit geschenkt bekomme. Ich muss mich nicht darum bemühen, indem ich meine eigenen Kräfte mobilisiere, sondern Gott möchte mir diese Weisheit schenken. Auch das, diese Zusage finde ich in der Bibel, und zwar in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen, dass Gott mir Weisheit schenkt? Ich bete und von einem Tag auf den anderen bin ich ein anderer Mensch, einer, der immer den Frieden sucht, einer, der immer freundlich ist, der immer bereit ist, Kritik anzunehmen. Ich habe es versucht und habe um Weisheit gebetet. Damals war ich noch sehr jung und ich war beeindruckt von König Salomo und seiner Weisheit. War ich nach dem Gebet am nächsten Tag weiser? Habe ich Frieden gesucht? War ich freundlich? Hatte ich Erbarmen mit meinen Mitmenschen? Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Ich bin nicht so weise wie Salomo geworden. Aber ich glaube, dass Gott mir Verständnis für Zusammenhänge gegeben hat, für Zusammenhänge, die in der Bibel beschrieben werden, aber auch im Leben. Ich habe gemerkt, dass ich beim Friedenssuchen freundlich sein und auch beim Nachgiebigsein noch Entwicklungspotenzial habe. Das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ohne dass ich irgendwie am Hochstapler-Syndrom halte und mich grundsätzlich für nicht geeignet halte. Aber ich habe auch erfahren, dass Gott mich in manchen Situationen einhalten lässt. Da, wo ich gerade wieder mal die Geduld verliere oder gerade mal wieder nicht kritikfähig bin, dass Gott dann in mir redet und ich mich zurücknehmen kann. Meine Erfahrung mit diesem Gebet ist, dass Gott mir einen Samen Weisheit gegeben hat. So wie auf diesem Bild, ganz links, der kleine Samen Weisheit. Und dass meine Aufgabe jetzt ist, diesen Samen Weisheit durch Gießen und Pflegen wachsen zu lassen. Ich muss nicht dran ziehen, aber ich kann Dinge tun, die die Weisheit in meinem Leben größer werden lassen. Auge ich Erlebnisberichte von anderen Christen auf, wenn es real ist, dass Gott in unserem Alltag wirken will. Also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dieses Buch kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aber was ich somit am wichtigsten finde, um die Weisheit in meinem Leben wachsen zu lassen, ist immer wieder, sich selbst und sein Handeln zu hinterfragen. WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das sich selbst in Frage stellen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern in erster Stelle danach zu fragen, was würde Jesus in dieser Situation tun, ist, denke ich, ein großer Bestandteil des Lebens mit Jesus. All dieses zusammengefasst, denke ich, wir sollten nach Weisheit streben. Es handelt sich dabei um ein Tattoo, ein abwaschbares Tattoo. Also ihr könnt dieses Tattoo anwenden, indem ihr erstmal die durchsichtige Schutzfolie abzieht, dann mit dem Bild nach unten auf euren Handrücken oder eure Hand legt, gut durchfeuchten und dann vorsichtig abziehen. Und dann könnt ihr so eine Eule am Arm tragen, so wie ich. Und jedes Mal, wenn ihr euren Arm anguckt, hier habe ich noch eine, die ist für mich richtig rum, wenn ihr auf euren Arm guckt, lasst euch daran erinnern, dass Gott euch mit Weisheit beschenken will. Dass er die Weisheit hat und dass er davon abgeben will, damit wir in unserem Leben mit anderen Christen freundlich sein können, nachgiebig sein können, voll Erbarmen und das Beste für unsere Mitmenschen wünschen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr für euch selbst die Erfahrungen aufschreibt, die ihr macht, jedes Mal wieder neu, wenn ihr daran erinnern werdet durch die Eule, dass Gott euch Weisheit schenken wollt. Und würde mich auch freuen, wenn ihr diese Erfahrungen mit mir teilt. Danke.